A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development, and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen heute genauer hin, wie bedroht der Klimawandel unser Kulturerbe? Als Grundlage dient uns das Forschungspapier von Alexander Hertzner, das Sie uns ja bereitgestellt haben.
Hallo.
Und da geht es ja um viel mehr als, alte Steine. Es geht um Identität, um das, was uns ausmacht. Unsere Mission für Sie heute? Die wichtigsten Punkte aus dieser Analyse herauszufiltern. Also die Risiken zu verstehen und welche Veränderungen vielleicht nötig sind. Legen wir los? Die Analyse macht es gleich klar.
Genau das ist der Punkt. Wir zeigen hier ja systemische Auswirkungen. Bedeutet, die Probleme hängen stark zusammen und verstärken sich gegenseitig. Um das Ganze überhaupt einordnen zu können, müssen wir auch verstehen, was die Weltkulturerbestätten oder dieses Kulturgut an sich für uns bedeutet. Das sind ja nicht nur historische Innenstädte, die mit beeindruckenden Bauwerken und einmalige Regionen für uns parat haben, sondern es sind ja auch, wie das UNESCO-Weltkulturerbe Wattenmeer, sehr starke biologische, ökosystemische Funktionen, die ja nicht nur für unseren Urlaub relevant ist, für die Naherholung, sondern letztendlich auch wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Funktionen übernimmt.
Okay.
Dann haben wir eine gesellschaftliche Funktion. Das bedeutet, dass diese Regionen oder auch die Innenstädte, die Gemälde etc. pp. Ja Raum schaffen oder Plattformen sind für den sozialen Austausch. Sie fördern den Zusammenhalt in den Gemeinschaften. Die ermöglichen auch Begegnungen zwischen verschiedenen Generationen und Bevölkerungsgruppen, stärken dadurch natürlich das gesellschaftliche Miteinander. Aber auch Küsten- und Naturräume sorgen natürlich für Naherholungsgebiete, bedeutet, die sind für unsere körperliche, aber auch für unsere geistige Gesundheit in der Bevölkerung sehr wichtig. Und diese Bereiche bilden eben dann den Raum für Freizeitaktivitäten, das könnte man jetzt therapeutische Landschaften nennen oder wie auch immer, aber sie sind für unser Wohlbefinden elementar. Und sind natürlich neben den kulturellen und Erholungsaspekten vor allem auch Anker für unsere nationale und regionale Identität. Wir kennen das bei uns in der Region beispielsweise durch den Zeugl, der diese gesellschaftliche Funktion aufnimmt, der auch zur Identität beiträgt. Ne? Man ist beispielsweise stolz, Bewohner dieser Stadt XY zu sein oder dass die Bauwerke und Kulturstätten genau bei mir um die Haustür sind. Wir lieben auch dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, ne, in der Altstadt zu sitzen, das Leben zu genießen, Cappuccino zu trinken. Und das sind alles regionale Lebenswelten, die die Lebensqualität erhöhen oder sicherstellen. Und das ist eben dann in Gefahr. Hinzu kommt, dass natürlich diese Regionen sehr stark auch für touristische Ziele eine hohe wirtschaftliche Bedeutung haben. Sie initiieren regionale Wertschöpfungsketten von der Hotellerie bis zu spezialisierten Dienstleistungen, tragen für kleine Kneipenkulturen statt. Das heißt, wir haben auch eine regionale wirtschaftliche Entwicklung, die wir haben. Und natürlich zieht das dann Kreise. Wenn man attraktiv ist als Stadt, kommen Unternehmen aus der Kultur, aus der Kreativbranche. Das schafft innovatives Milieu. Dieses innovative Milieu sorgt dann dafür, dass man natürlich auch aus anderen Branchen, der Finanzbranche, Industrie sich beispielsweise niederlässt. Und das sind dann diese Kettenreaktionen und eben genau diese systemischen Ausfälle, die wir dann zu betrachten haben.
Unser Erbe steht ziemlich unter Druck. Höhere Temperaturen, veränderte Niederschläge, Extremwetter, der Meeresspiegelanstieg. Das trifft historische Städte, aber auch Naturerbe wie das Wattenmeer.
Richtig. Die physischen Auswirkungen des Klimawandels auf die Kulturgüter zeigen eine Vielzahl an destruktiven Prozessen, die dieses Erbe in ihrer Substanz bedrohen. Denkmäler, historische Gebäude, archäologische Stätten, einmalige Regionen sind sich von einem beschleunigten Verfall durch klimainduzierte Faktoren ausgesetzt. Erosionsprozesse verstärken sich durch intensivere Niederschläge oder auch veränderte Windmuster, die dann Sand abtragen und so weiter. Das heißt, wir haben irreversible Materialverluste an den Bausubstanzen, aber auch an den künstlerischen Elementen, Überschwemmungen, Feuchtigkeit, Niederschlagsverteilungen, Extremwetterereignisse nehmen ja tendenziell zu. Auch die verursachen nicht nur unmittelbare Schäden durch Wassereintrag, sondern letztendlich auch langfristige Degradationsprozesse durch Salzausblühungen, durch Feuchtigkeitsschäden und Schimmel.
Das ist ja erschreckend, wie weitreichend das ist. Aber es bleibt ja nicht bei den materiellen Schäden, das betont die Analyse ja auch, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen klingen mindestens genauso gravierend. Denn mit dem Verlust dieser Gütern und Kulturstätten untergräbt das natürlich unsere Identitätswerte und schwächt den sozialen Zusammenhalt, der sich ja über Generationen hinweg um diese kulturellen Referenzpunkte entwickelt hat. Diese Identitätsverluste lassen sich ja nicht nur in der emotionalen Bindung der Bevölkerung feststellen, sondern letztendlich auch durch messbare ökonomische Auswirkungen berechnen, denn häufige Einnahmequelle für diese Regionen sind ja letztendlich der Tourismus und durch die klimatischen Veränderungen können grundlegende Nachfrage, aber auch angebotsseitige Transformationen ausgelöst werden. Das heißt, die bisherige gut etablierten Strukturen werden betroffen und verursachen letztendlich wirtschaftliche Verluste. Bedeutet auch, durch klimainduzierte Naturkatastrophen oder den Meeresspiegelanstieg, Überschwemmungen, Waldbrände, sind ja nicht nur die Städte an sich gefährdet, sondern auch die Infrastruktur und die natürlichen Ressourcen von Küsten- und Inselregionen, die ja zusammenhängen. Das heißt, die Behebung der dort entstandenen Schäden fordert nicht nur Zeit, sondern auch monetäre Anstrengungen und das zum Teil dann während Urlaubssaisonen. Das heißt, in der Zwischenzeit gehen natürlich Einnahmen verloren durch und langfristig natürlich verlieren diese Ziele auch an der touristischen Attraktivität. Bedeutet, wir haben eine räumliche Veränderung der touristischen Attraktivität, auch bei veränderten Temperaturen. Wer möchte schon bei 50 Grad plus irgendwo in Griechenland sitzen? Und bedeutet, diese klimatischen Bedingungen werden dann in Zukunft als Entscheidungskriterium für Urlaubsplanungen herangezogen. Und das verändert natürlich die Attraktivität. Nördliche Regionen können dann beispielsweise davon profitieren, wenn hingegen südliche Regionen ja in den traditionellen Sommermonaten sich dann Alternativen überlegen müssen, wie sie mit einem rückläufigen Besucherzahlen umgehen. Gleichzeitig können sich Saisonen verändern. Wir sehen das schon in den Skigebieten, wenn kein Schnee liegt. Das heißt, wir haben verkürzte Saison, wir haben andere saisonale Verschiebungen, wenn es beispielsweise aufgrund höherer Temperaturen dann bestimmte Reiseziele nicht mehr attraktiv machen, weil es zu anstrengend ist. Bedeutet, wir brauchen über den Jahresverlauf adaptive Strategien in der Angebotsgestaltung und wir brauchen vor allem auch ja, eine Risikobewertung, und zwar lokale Risikobewertung und präventive Anpassungsstrategien. Darüber hinaus betrifft es ja nicht nur die Tourismusbranche, sondern auch die verbundenen Sektoren wie die lokale Landwirtschaft und das Handwerk, die ja letztendlich alles in der Wertschöpfungskette des Tourismus mit dranhängen. Und das führt dann auch zum dritten Auswirkungseffekt, nämlich im besten Fall müssen wir nur, in Anführungsstrichen, nur mit höheren Preisen rechnen, wenn die Branche die Kosten, auch wieder für die Instandsetzung der Infrastruktur, wenn Straßen überschwemmt worden sind, wenn Brücken unterspült worden sind, wir haben das in Süddeutschland gesehen, dass diese Kosten letztendlich dann an den Verbraucher weitergerechnet oder weiterverrechnet werden.
Angesichts dieser ja, vielfältigen Bedrohungen fragt man sich natürlich, was kann man denn überhaupt tun? Gibt die Analyse da auch Hinweise, wie man dem begegnen kann?
Ja, das tut sie. Hier kommt ein ganz wichtiger Begriff ins Spiel. Transformation.
Transformation. Nicht nur Konservation.
Genau. Nicht nur Konservation im Sinne von wir pflegen und erhalten es, wie es ja jetzt auch schon als Schutzmaßnahme stattfindet, sondern wir brauchen sozusagen ein umfassenderes und kontinuierliches Monitoring-System, das frühzeitig klimabedingte Schäden erkennen kann. Und idealerweise entwickeln wir technische Lösungen, die schon vor Eintritt von Beeinträchtigungen warnen und letztendlich auch dieses Klimarisiko und diese Verwundbarkeitsbewertungen auf technischer Ebene umfassen und das natürlich sektorübergreifend. Das bedeutet Denkmalschutz, Klimaforschung, Stadtplanung, Politik, all diese Sektoren müssen an einem Tisch sitzen und gemeinsam handeln und ganz wichtig natürlich die Menschen vor Ort mitnehmen, gerade auch die jüngeren Generationen. Und ja, in diesen Generationen und in diesen Sektoren dann für das nötige Bewusstsein werben, aber auch für die Akzeptanz für tiefgreifendere Maßnahmen. Denken beispielsweise an Abu Simbel. Auch hier wurden ja politische Entscheidungen getroffen, die dazu führten, dass man diese Kulturstätte letztendlich ja komplett abgebaut hat und an anderer Stelle wieder aufgebaut hat. Das heißt, hier war sehr viel technische Innovation notwendig. Man wollte unbedingt am Ende die Kulturgüter ja bewahren. Das war aber auch lange Zeit eben nicht sicher. Bedeutet, wir müssen einfach auch wieder ein Bewusstsein haben dafür.
Das klingt nach einem Mammutprojekt. Aber die Umsetzung, die scheint ja nicht so einfach zu sein. Die Analyse nennt da wohl auch Hürden.
Richtig. Zuerst natürlich strukturelle Hürden. Wir brauchen beispielsweise zusätzliche Maßnahmen für bestimmte Hitzewellen. Bedeutet Trinkwasserversorgung für die Touristen, Steuerung von Besucherströmen müssen geplant werden. Wir brauchen zunehmende und schwer prognostizierbares Auftreten von Extremwetterereignissen, sprich wir müssen Starkregen- oder Waldbrandpotenziale prognostizieren und vorhersagen. Das erschwert natürlich die Planungen für den Tourismus, die Logistik, die Infrastruktur. Bedeutet, wir brauchen ein vorausschauendes Risikomanagement mit präventiven Anpassungsmaßnahmen, die schon vor Eintritt von Katastrophen im Sinne von Sofortmaßnahmen, Katastrophenschutz, Evakuierungsplänen und so weiter, dann entsprechend ja, festgeschrieben werden. Und das bedeutet auch, dass wir darüber hinaus fehlende Gesetze haben. Bedeutet, wir brauchen oft konkrete Vorgaben oder die müssen entwickelt werden. Es sind natürlich immer knappe finanzielle Ressourcen da, zum Teil auch zu wenig Personal. Und natürlich gibt es auch Zielkonflikte, beispielsweise mal mit dem Denkmalschutz oder wenn wir an die Tourismusinteressen denken, die vielleicht nicht unbedingt mit Schutzmaßnahmen zusammenpassen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und das bedeutet, wir brauchen eine bessere Kommunikation, wir brauchen stärkere Netzwerke, zum Beispiel auf UNESCO-Ebene, eine bessere Netzwerke zwischen den einzelnen Akteuren, vielleicht auch zwischen den einzelnen Kulturregionen. Wir brauchen vereinfachte Prozesse und vor allem auch ein öffentlicheres Bewusstsein für den Wert dieser Kulturgüter und auch dieser Regionen, ob das jetzt dann eben die Küstenregionen sind und so weiter. Und nur so können wir das Ganze vielleicht überwinden. Und wenn man das Ganze nochmal weiterdenkt, stellt sich auch die Frage, ob wir nicht vielleicht grundsätzlich anders über den ökonomischen Wert von Kultur und Natur nachdenken müssen. Es braucht ganz neue wirtschaftliche Ansätze, um diesen Wert sichtbar zu machen. Und da gibt es ja schon lange Überlegungen mit einer Donutökonomie oder Gemeinwohlökonomie. An anderer Stelle werden wir das mal vertiefen. Ich möchte nur mal kurz das Climate Capitalism vorstellen. Das heißt, da ist die Idee, den Wert von Naturdienstleistungen und auch Kulturdienstleistungen, die eben weit über den reinen Tourismuseinnahmen ja schon in das BIP einfließt, in unsere Wohlstandsmessung zu berücksichtigen. Und das bedeutet nicht nur auf das BIP zu schauen, sondern einen Climate Capital Product, einen CCP zu berechnen und bedeutet Naturdienstleistungen, wie beispielsweise die Befruchtung durch Bienen, denen schreiben wir einen Wert zu. Auch Naturressourcen wie Wasser, Luft, Sonnenenergie bringt uns ja einen Wert und diese Wertströme werden jetzt versucht, als wirtschaftlicher Faktor in die Wirtschaftslogik zu verankern. Das ist dann ein echtes Reframing. Auch vom Verständnis her, dass Unternehmen oder Staaten letztendlich zu Restauratoren werden und nicht nur zum Bewahrer oder zum Erhalten.
Gut, fassen wir das Wichtigste für Sie noch einmal zusammen. Der Klimawandel bedroht unser Kulturerbe auf vielfältige Weise und das geht weit über das Materielle hinaus.
Richtig.
Es betrifft unsere Identität, unsere Wirtschaft, den sozialen Zusammenhalt. Darauf zu reagieren, das erfordert wohl eine tiefgreifende Transformation. Kooperation auf allen Ebenen, die Einbindung der Menschen vor Ort und ein neues Bewusstsein sind nötig. Und vielleicht sogar, wie wir gehört haben, ganz neue ökonomische Denkweisen.
Thank you for listening to the podcast. We hope you enjoy the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.